Und der Rocky hat dann gedacht, um Gottes Willen, und hat sich mit seinem Fuß gegen die Tür und seinem ganzen Körper dagegen gestemmt. Und das ging dann ein paar Mal so. Der hat immer wieder Wucht aufgenommen und wollte in eure Wohnung einbrechen.
Jeder von uns spielt in seinem Leben unterschiedliche Rollen. Und die lernt man. Man ist zu Hause jemand anders als mit Freunden, jemand anders wie im Beruf, jemand anders wie in der Familie. Und im Laufe der Zeit lernt man diese Rollen so gut zu spielen, dass man sie gar nicht mehr als Rolle empfindet. Und je besser man diese Rollen lernt, desto sicherer wird man. Kaufe ich schon für die ganze Straße ein, jetzt habe ich das hier alles an Waren, jetzt legst du deine Sachen oben drauf. Und dann habe ich höflich, wie ich bin, gesagt, ob es ihm vielleicht was ausmachen würde, jetzt seine Waren von meinen zu trennen, damit wir getrennt bezahlen können. Und dann meinte der Herr, nein, Originalzitat, Finger weg oder ich klatsch dir eine.
Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister. Heute die Folge Der Samurai. Thema Geheimnisse.
Hallo allerseits, hier ist Nino mit der Geistertaschenlampe. Heute mit der Folge Der Samurai. Heute begrüße ich dazu unseren Gast Lupo.
Nino, ich grüße dich zurück. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die gemeinsame Session.
Ja, das wird bestimmt gut. Heute haben wir das Thema Geheimnisse mit dem Inhalt Nächtliche Unruhe, ein Verrückter, der in Rom gegen Türen rennt, das Mysterium von Geheimnissen an sich, eine Herausforderung am Einkaufsband. Da geht es um eine Schlägerei vielleicht auf dem Parkplatz, weiß ich nicht, mal sehen. Aber jetzt kannst du dich vielleicht ein bisschen selber vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen, Lupo. Was meinst du?
Sehr gerne. Ich bin Lupo. Ich bin fast 50. Da hatten wir es eben schon, dass das ein sehr ehrwürdiges Alter ist mittlerweile. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne hier in Ulm. Bin berufstätig, gehe den üblichen Hobbys nach, mache wie alle in unserem Alter viel Sport, versuch's zumindest. Und versuche das Beste aus dem Leben zu machen.
Super. Lieber Lupo, du bist für mich ein Regierungsbeamter. Ich weiß, das ist nicht die allerkorrekteste Anrede, aber mitunter hat deine Arbeit oft mit Regierungen zu tun oder so ähnliches. Auf jeden Fall stelle ich mir das so vor. Jedenfalls unterliegt vieles, was du tust, höchster Geheimhaltung. Vielleicht darf man sagen, dass es mit innerer Sicherheit zu tun hat?
Ein Regierungsbeamter. Bin ich nicht wirklich. Aber man kann sagen, dass der Bereich in der Industrie, in dem ich tätig bin, viel mit Geheimhaltung zu tun hat. Es gibt viele Dinge, die nicht jeder wissen darf. Es gibt viele Dinge, die intern sind. Es gibt viele Dinge, die auch der Wettbewerber im Speziellen nicht unbedingt wissen sollte. Und so versucht ja dort oder die Institution, an der ich bin, genauso wie alle anderen Institutionen, das, was sie schafft an Wertschöpfung gegenüber allen anderen zu schützen.
Super. Also für mich bist du schon, wenn ich dich so hier sehe, die Zuhörer sehen dich ja nicht, umgibt dich irgendwie ein Geheimnis. Und darum geht es ja heute auch thematisch. Lupo, bevor wir mit dem Interview bezüglich der nächtlichen Ruhestörung in Rom beginnen und auch bevor ich zum spannenden Ende der gefährlichen Herausforderung bei Aldi an der Kasse komme, ein gewisser Rocky hat in der Folge die Angstzeit zum Thema Aberglaube von deiner Leidenschaft für die absolute Sauberkeit erzählt und beschrieb dich in einem Wort als Samurai. Bist du ein Samurai in deinem Alltag?
Es ehrt mich natürlich, als Samurai beschrieben zu werden. Warum Samurai? Ein tapferer Krieger vielleicht, der sich jeder Gefahr stellt. Naja, eine Erklärung könnte sein, dass ich Situationen, ja, die irgendwie gefährlich sein könnten, nicht unbedingt aus dem Weg gehe. Manchmal braucht jemand Hilfe, manchmal entsteht eine Gefahr durch eine bestimmte Konstellation an Dingen. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass ich diesen Dingen nicht aus dem Weg gegangen bin, sondern dachte, sie gehen mich was an. Und dann auch mit ins Gefecht eingestiegen bin, um für Ordnung und Gerechtigkeit zu sorgen. Und tatsächlich diese Gerechtigkeitsliebe sind Prinzipien, die sich für mich durchs Leben auch ziehen. Also ich weiß nicht, ob das traditionell japanische Prinzipien sind, wie Ordnung und Ruhe und Sorgfalt und Rituale, aber nach bestimmten Strukturen zu leben, habe ich festgestellt, tut mir gut. Also zum Beispiel, du wirst bestimmt Beispiele hören.
Ja, genau. Ja. Wollte ich gerade sagen.
Ja, zum Beispiel. Also worüber viele Leute lachen, ist tatsächlich die Ordnungsliebe und die Sauberkeit. Ich habe einen ganz fürchterlichen Putzfimmel zu Lasten meiner Familie, aber sie tolerieren es. Das äußert sich darin, dass wenn ich abends aus dem Büro komme, von meiner sehr geheimnisvollen Tätigkeit, ich erstmal den Staubsauger schnapp und meditativ wie ein Sniper durchs Haus sauge, um mich runterzubringen. Hat sich raus, da gibt's tolle Staubsauger und da gibt's Feinde, sind die Wollmäuse. Und dann jage ich die durchs Haus und es hört sich wirklich albern an, aber am Ende dieser Übung bin ich gelandet. Und mein Nest hat den Stand erreicht, der sich für mich als wohltuend und irgendwie geborgen anfühlt. Also das ist so eine Tradition, die vielleicht albern ist, aber macht Spaß. Und was auch dazu kommt, ist, je mehr Leuten ich das erzähle, und ich erzähle das wirklich kaum Leuten, weil es mir auch peinlich ist, die sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, ich saug auch gerne.
Das haben Geheimnisse so an sich, wenn sie dann rauskommen.
Ja, dann weiter geht's natürlich mit allem anderen. Alles, was nicht so ist, wie ich mir vorstelle, dass es sein sollte, Entschuldigung, versuche ich in Ordnung zu bringen. Das kann das Auto sein, das mit zwei Kindern nach sehr kurzer Zeit fürchterlich aussieht. Das kann die Steuererklärung sein, die ich nicht liegen lassen kann, ohne sie zu machen. Das kann im Beruf auch ein Prinzip sein, dass man sagt, ich mach's lieber jetzt. Dann habe ich es erledigt und kann mich anderen Sachen widmen. Die Dinge zu sortieren und ins Reine zu bringen, ist ein ganz guter Antreiber für all das, was so uns umgibt in dieser chaotischen Welt.
Super, super. Sehr gut gesagt. Gut, ich würde sagen, jetzt ist vielleicht der Moment, dass wir nach Rom schwenken. Also ich leite da mal ein bisschen ein. Du warst mit deiner Frau und deiner Family und dem Rocky und seiner Family in Rom in einem Urlaub. Ist ja jetzt egal, ob das im Pfingsten war oder wann auch immer, auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang dort. Da habt ihr eine Ferienwohnung gemietet, habt dort einfach mal Tag in Rom verbracht, hattet einen kleinen Vorfall an einem Aufzug mit einem älteren Mann und da ging es um einen Koffer. Oder eine Tür, die nicht geschlossen war, kannst du mir nachher noch ein bisschen besser dazu erklären. Der schien erstmal nicht wirklich so bedeutsam. Man kann jetzt nur spekulieren, ob das dann überhaupt was damit zu tun hat. Das ist ja auch wieder das Geheimnis an der ganzen Sache. Ihr seid also auf jeden Fall am Abend wieder zurückgekehrt, habt dann vielleicht noch, stelle ich mir vor, in dieser Wohnung noch was gegessen oder was getrunken und so langsam in den Schlaf übergegangen. Der Rocky hat mir dann erzählt, dass dann plötzlich ein lautes Hämmern mitten in der Nacht, so um 2 Uhr morgens oder so, gegen die Tür gehämmert hat mit voller Wucht. Der ist dann aufgestanden und seine Tochter ist dabei auch aufgewacht und ist dann an die Tür gegangen und hat durch das Loch geschaut, nach außen praktisch, wer steht denn da? Und dann hat er draußen, also so hat er es beschrieben, der sah aus wie ein russischer Boxer mit ganz kurzen Haaren und einem riesen Body. Und der hat dann geklopft, sah fürchterlich wütend aus. Dann sieht er durch das Loch, wie dieser Mann Anlauf nimmt und volle Kanone gegen die Tür springt. Und der Rocky hat dann gedacht, um Gottes Willen, und hat sich mit seinem Fuß gegen die Tür und seinem ganzen Körper dagegen gestemmt. Und das ging dann ein paar Mal so. Der hat immer wieder Wucht aufgenommen und wollte in eure Wohnung einbrechen. Irgendwann mal hat er dann aufgehört, wütend, und ist dann irgendwie, der hat ihn durchs Loch weiter beobachtet, Treppen kurz rauf, dann wieder runter. Dann hat er aus dem Fenster geschaut, der Rocky, und sah, wie dieser, ich nenne ihn mal jetzt den russischen Boxer, um jetzt irgendwie was, ein Bild dafür zu haben, wie er auf der Straße draußen in Rom davonläuft. Rocky legt sich wieder ins Bett, versucht zu schlafen. Danach war das so, dass er sagte, er konnte nicht richtig schlafen und hat sich dann gedacht, ach, ich gehe jetzt einfach mal duschen, warum auch immer, wahrscheinlich war es sehr heiß. Und während er in der Dusche ist, unter dem Wasser praktisch, also nackt, ja, stürmt seine Tochter rein, die müsste so um die 14 sein, weiß ich nicht, so ungefähr, und sagt, Papa, 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 er ist wieder da, er ist hier. Und dann hat der Rocky einen Schock bekommen, weil er dachte, okay, der Russe ist jetzt im Haus und ich bin hier in der Dusche nackt. Also hat er gesagt, er hat sich schnell die Unterhose angezogen, damit er nicht völlig also außer Kontrolle dasteht, ist fast ausgerutscht und auf die Badewanne gefallen und alles, ist dann rausgestürmt und hat erwartet, dass jetzt der Boxer im Raum steht. Aber das war nicht so, sondern die Tochter meinte, er ist wieder an der Tür und klopft und klingelt und klopft. Und dann guckt er wieder aus dem Loch raus und sieht ihn wieder Anlauf nehmen. Und das ganze Spiel ist wieder von vorne losgegangen. Das müsste mittlerweile schon 5 Uhr morgens gewesen sein. Der hat Anlauf genommen und die Tür hat also gewackelt, gebebt wie im Erdbeben. Und er hat seine ganze Kraft dagegen gehalten, damit es eben nicht bricht. Er hat wieder aufgegeben und dann gegangen. So, danach war es vorbei. Und ja, ihr seid, glaube ich, am nächsten Tag wieder weg aus Rom. Und es ist nichts weiter passiert. So, das Ganze bleibt also ein Riesengeheimnis. Was war da? Wieso hat er das gemacht? Wer war das überhaupt? Und die erste Frage, auch ein Teil des Geheimnisses, was ich an dich jetzt stelle. Wie kann es sein, dass du so einen tiefen Schlaf, dass du überhaupt nicht aufgewacht bist? Also du hast ja davon irgendwie gar nichts mitbekommen, oder?
Der Samurai hat geschlafen. Der Samurai hat es nämlich richtig gemacht. Du kennst das ja, wenn du mit mehreren Leuten zusammen Urlaub machst in einer Wohnung, dann ist es häufig so, dass immer irgendjemand wach ist und Lärm macht. Und da habe ich gedacht, in meiner üblichen Manier, ich tue mir einfach Rohrstöpsel rein.
Ah.
Das kenne ich. So habe ich jahrelang geschlafen, als die Kinder noch klein waren und meine arme Frau den Job gemacht hat und ich ins Geschäft musste und schlafen musste. Also ich bin ein guter Schlafer mit Ohrstöpsel.
Okay.
Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und ich bin morgens aufgestanden und alle haben geschlafen. Und es war irgendwie komisch, weil ich dachte, es ist spät, die müssten eigentlich wach sein.
Die waren kaputt.
Oder? Die waren kaputt vom Kampf. bin dann in die Küche gegangen, habe Kaffee gemacht, habe gewartet, bis die ersten Töne rauskamen. Und dann kam Rocky völlig aufgelöst und hat die ganze Geschichte erzählt, dass der Russe die Tür fast eingetreten hätte. Wobei, ich muss sagen, in meiner Geschichte hatte er keine Unterhose an.
Das hat er weggelassen.
Hat er weggelassen. Ja, aber es ist anscheinend wohl üblich, dass da irgendwelche Verrückte in italienischen Großstädten die Straßen hoch und runter rennen und gucken. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum an der Außentür stand, bitte Türe schließen.
Ah,
was,
okay.
Welche Türen offen sind und dann rennen die einmal hoch und einmal runter. Mhm. Was den Herrn dazu aber bewegt hat, so wild das Treppenhaus zu bevölkern, das haben wir uns auch überlegt. Also ob er gehofft hat, eine offene Tür zu erwischen, um vielleicht irgendwo zu schlafen oder was zu essen zu finden, wobei er hat jetzt gar nicht so den Eindruck gemacht, er möge schlafen, aber was er da wirklich wollte, wir sind am Ende nicht drauf gekommen. Wir haben nur gedacht, es wäre doch nett, mal einen Urlaub zu machen, wo wir durch die Häuser reinrennen und dann laut schreiend an den Türen rütteln und gucken, was passiert. Es kam auch keine Polizei. Ja, auch das spannend. Der hat ja dann im Haus geschrien, vor dem Haus geschrien, keine Polizei, nirgends. Das scheint also wohl gängig zu sein. Das hat uns dann die Nachbarin auch erklärt, dass okay. Das da häufiger passiert. Die war total entspannt. Wahrscheinlich stand die schon 5-mal mit Unterhose an der Tür und hat zugehalten. Ja.
Wahnsinn. Also echt absolut Wahnsinn. Interessant, dass er natürlich 2-mal ins gleiche Haus und an die gleiche Tür geht und an keine andere Tür. Also das scheint für mich so, als hätte er ganz gezielt irgendetwas in dieser Wohnung gewollt, wo ihr wart. Vielleicht wusste er, dass du da bist als Samurai und du willst mir darüber nicht die Wahrheit sagen, aber verstehe ich. Komm, dann gehen wir darüber hinweg.
Wir hatten eine starke Mannschaft.
Okay. Okay, verrückte Geschichte. Ihr hattet Pech, aber auch Glück. Ja, mit der ganzen Geschichte eben, dass er da diesen Rambock standhalten konnte. Da sind wir also wieder beim Thema Geheimnis, Lupo. Was ist für dich eines der faszinierendsten Geheimnisse, die dir passiert sind oder allgemein, die dich vielleicht beschäftigen?
Ich habe mir überlegt, was meine Geheimnisse sind. über die wir hier heute sprechen können. Und ich habe wirklich drüber nachgedacht, was ich erzählen könnte. Mit Geheimnissen ist es natürlich so eine Sache, dass man die erzählen kann oder erzählen sollte oder besser nicht erzählt. Und bin zu dem Schluss gekommen, und vielleicht hat der eine oder andere auch diesen Schluss, wenn er drüber nachdenkt. Mein Geheimnis ist wahrscheinlich, dass ich gar kein Geheimnis habe.
Aha.
Das klingt seltsam, aber ist wirklich so. Das könnte sich auch durch die Art und Weise, wie man durchs Leben geht, durch das Lebensprinzip erklären. Geheimnisse sind ja meistens irgendwas Schlechtes, mit dem man sich nicht befassen will, weil es einem selber nicht gut tut, weil es jemand anders nicht gut tut. Und die lässt man dann auch gerne mal dort, wo sie sind. Was okay. Für alle schlecht ist. Und wenn du versuchst, oder wenn ich versuche, das Richtige zu tun, dann gehört auf jeden Fall dazu auch, dass man so ehrlich zu sich selber ist, diese Geheimnisse auch anzupacken, über diese Geheimnisse nachzudenken, zu überlegen, wie ist es zu sowas gekommen oder warum habe ich das getan, und würde dann tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass es wertvoll ist, darüber so lange nachzudenken, bis dieses Geheimnis aufgelöst ist für einen selber. Und so bin ich natürlich ein total langweiliger Gesprächspartner. Aber so ist es, wenn du dich damit auseinandersetzt und das als Teil der inneren Ordnung betrachtest, dann bleiben nicht viele gute Geheimnisse. Also so viel wie möglich mit dir selber auszumachen, so viel wie möglich zu teilen, ist, glaube ich, sogar das Geheimnis für eine gute Ehe am Ende.
Ja. Das stimmt. Also ich finde, wie du das jetzt so sagst, ist es ja einleuchtend, denn ein guter Samurai, der sorgt ja dafür, dass es eben für ihn keine Geheimnisse gibt, damit er eben alles unter Kontrolle hat. Also das ist ja so ein bisschen das Bild von einem Samurai, der alles kontrolliert, alles beherrscht. Und wenn dann nach außen für andere ein Geheimnis darstellt, denn ein Geheimnis zu sein bedeutet ja auch irgendwie kraftvoll zu wirken für andere, die ja nicht wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Das ist natürlich toll. Trotz allem könnte ich dich vielleicht in eine Richtung bringen, wo wir vielleicht doch darüber reden können, indem wir zugeben müssen, dass es doch Geheimnisse gibt. Außer du hast da Erkenntnisse, die mich jetzt komplett vom Hocker hauen.
Überrasch mich. Überrasch mich bitte mit deinem Geheimnis.
Natürlich. Also, was hältst du vom Geheimnis des Lebens? Warum leben wir? Ja, wieso sind wir überhaupt hier? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Es kann ja natürlich sein, dass wir sterben und das war's dann. Augen zu, Schwärze und das war's. Das wäre natürlich eine ziemliche Sinnlosigkeit, dass man ein Leben gelebt hat und danach ist einfach gar nichts mehr, das war's jetzt. Du hast das gelebt, hast irgendwas hinterlassen. Natürlich, man redet ja dann immer über das Hinterlassen und die Weltgeschichte und so weiter. Aber ist es wirklich so? Woher kommt die ganze Energie, wenn man jetzt denkt einfach nur mal an den sogenannten Urknall, wenn es ihn wirklich gegeben hat? Und all diese Dinge, das sind doch Geheimnisse, wo wir alle nicht wirklich beantworten können, oder? Was meinst du?
Die Wissenschaft sagt, das Warum, die Frage nach dem Warum darf man nicht stellen, weil auf die Frage nach dem Warum es keine Antwort gibt. Die Religion gibt eine Erklärung und glücklicherweise hat jeder von uns selber die Freiheit, eine eigene Erklärung dafür zu suchen und vielleicht auch zu finden. Vielleicht kommt man auch selber zu dem Schluss, dass die Frage warum gar nicht diejenige Frage ist, die das Ganze ausmachen sollte, sondern dass die Frage, was tue ich damit, diejenige Frage ist, die uns in die Zukunft blicken lässt und uns auch das Richtige tun lässt. Ich glaube, die Variante Religion mit einem Erklärungsversuch ist eine gute Variante, weil sie Hoffnung gibt, weil sie Perspektive gibt und weil sie Dinge erklärt, für die viele Leute oder für die wir alle keine Erklärung haben. Leider ist es mittlerweile ja so, dass die wenigsten Leute sich auf Dinge verlassen wollen, die sie nicht verstehen und nur glauben können. Zumindest in meinem Umfeld. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ob das richtig ist, was ich sage, aber bei der kurzen Reflexion, glaube ich, kann man das fast so sagen.
Während du nachdenkst, was hältst du von dieser, sag mal, wenn ich das mal auffange von dir, wie beim Tennis den Ball jetzt mal auffange und dann kurz in der Hand aufhalte und sage, guck mal, super, das mit den Religionen, finde ich super, ja, dass das gut ist auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Religionen sich ja irgendwo bilden, zusammen mit der Kultur, je nachdem, wo man gerade lebt, in welchem Bereich auf dieser Welt. die sind dann natürlich recht unterschiedlich und dann fangen die sich auch über das an zu streiten. Die Menschen sind ja halt immer so, man streitet sich auch in der Familie über bestimmte Blickwinkel. Also können das auf jeden Fall die Religionen natürlich auch, weil das normal ist. Aber für sich in ihrer Welt bringt es ihnen erstmal Frieden, auch irgendwie, man sagt ja auch immer so ein Rettungsanker und so weiter. Man hat einfach etwas, wonach man sich richten kann in diesem Universum des Warums. Aber man kann das Ganze natürlich auch wissenschaftlich betrachten. So, haben wir ja schon ein paar Mal auch hier in der Folge gehabt mit dem Energieerhaltungssatz, wo da lautet, dass Energie nie verloren geht. Das ist auch etwas Unbestrittenes in der Wissenschaft. Aber man kann dann auch ganz verrückt werden und sagen, okay, wer sagt mir eigentlich, dass alles so ist, wie es ist? Also wir haben uns ja hier auch ein Weltbild alle zusammen gemacht, in dem wir sagen, okay, das da drüben ist grün. Schon, dass ich überhaupt das Wort nenne, grün, was ist überhaupt das Wort grün? Aber du weißt sofort, was das bedeutet, weil du dann ein Bild von grün hast. Dann gibt es natürlich auch die Farbenblinde und das ganze Verrückte außenrum. Aber in der Tiefe ist ja so, dass etwas beleuchtet wird. Oder sagen wir mal so, Licht scheint auf ein Etwas und alles Licht, was aufgesaugt wird, siehst du nicht, sondern du siehst genau nur das Licht, was nicht von diesem Objekt aufgenommen wird, also reflektiert wird. Und dann glaubst du, das wäre dessen Farbe. Dabei ist die Farbe nicht wirklich existent. Verstehst du? Und so, wenn man in die Tiefe geht, wer sagt uns überhaupt, dass alles so ist, wie es ist? Deshalb brauchen wir Menschen, meine ich, natürlich auch irgendwelche Dinge, wo wir sagen, das ist mir jetzt am angenehmsten, um irgendwie mein Leben ja, leben zu können. Einfach nur so, jetzt wirf ich dir den Ball wieder zurück.
Es muss natürlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner geben über Dinge, die Menschen unter der gleichen Sache verstehen. Da hast du recht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Grün für jeden in der Wahrnehmung anders ist. Es ist eine interessante Überlegung, wie sich Grün für jeden von uns anfühlt. Wichtig ist, dass jeder weiß, dass die Bezeichnung für das, was er da fühlt, eben Grün ist.
Genau.
Ja. Am Ende kann ich mir vorstellen, ist das aber auch gar nicht so wichtig, dass ein Grün für alle das gleiche Grün ist, um bei dieser Metapher zu bleiben. Am Ende geht es darum, dass jeder, der in diesem System, nennen wir es einfach System, ein Individuum ist und sich bewegt, unter den gleichen Regeln, Prämissen und Randbedingungen Dinge versteht. Und das ist dann das, was ein großes Ganzes auch ausmacht und was ein funktionierendes Gesellschaftssystem und eine funktionierende Weltordnung wirklich ausmacht. Ja, da müssen aber alle mitmachen. Also der Wille, Grün als Grün zu akzeptieren, ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Überlegung, weil wenn ich nicht will, dass das so ist, dann bringt es mich natürlich dazu, einen Widerspruch zu erzeugen.
Ganz genau. Interessante Sichtweise. Das ist bestimmt so, wie du sagst. Du weißt, lieber Lupo, wir sind in der Geistertaschenlampe. Ich muss dich etwas einfach zu den Geistern auch fragen. Ich glaube, dass wir alle schon mal gelebt haben und es nach dem Tod weiter tun werden. Mit unserem sozusagen wandernden Geist, den wir in uns haben. Glaubst du an Geister? Und ich rede nicht von Huibu-Gespenstern.
Weiß ich nicht.
Gut.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass nach dem Tod Schluss ist, leider. Und zwar ganz ehrlich. Also es wäre schön, ein anderes Bild haben zu können. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Aber da halte ich mich doch streng an die Naturwissenschaft. Das ist wie wenn ich einschlafe. Dann weiß ich während des Schlafens nicht mehr, dass ich vorher eingeschlafen bin. Ich glaube, es so ist es. Und es gibt ja zahlreiche Erklärungen, wie das auch, wie diese Nahtoderlebnisse zustande kommen. Die klingen für mich alle relativ plausibel. Aber wären wir wieder bei der Warum-Frage, um den Bogen zu schüren. Ich weiß natürlich nicht, weshalb ich überhaupt lebe. Und solange diese Frage nicht beantwortet ist, ist noch ein kleines bisschen Hoffnung übrig, dass es vielleicht, dass ich mich irre, dass es vielleicht doch anders ist und dass ich sehr freudig dann mit dieser Perspektive dann doch in den Tod gehen könnte, wenn es dann mal so sein muss.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß ja es ja auch nicht. Ich kann ja hier auch nichts unterschreiben, dass es so wäre, sondern mein Weltbild und meine Überlegungen über mein ganzes Leben, wo Höhen und Tiefen waren. Ich war nicht immer so überzeugt davon, ich war mal römisch-katholisch und so weiter und so fort. Ich respektiere alle Religionen, aber habe mir ein eigenes Weltbild gemacht. Und das habe ich aus logischen Schlussfolgerungen gemacht. Also es klingt vielleicht komisch, wenn man sagt, ah, der glaubt nach dem Leben nach dem Tod und so weiter, aber man kann tatsächlich mit logischen Schlussfolgerungen und Ausschlussverfahren auch in einem so komplexen Thema wie, warum bin ich intelligent und warum sollte meine Intelligenz nach dem Tod verschwinden?
Da fällt mir was ein. Ja? Da fällt mir was ein. Geht euch das auch so, dass ihr, wenn ihr euch zurückerinnert an alte Zeiten, ihr ein Phänomen, das mir bei mir selber auffällt, dass wenn ich mich zurückerinnere an alte Zeiten, dann erinnere ich mich an Szenen. Und ich stelle fest, beim Durchblättern alter Fotoalben, dass diese Szenen abgeleitet von den alten Fotos sind, die ich anschaue. Das heißt, die Momente, die ich für Erinnerungen halte, sind eigentlich geschummelt, weil das sind nur Erinnerungen an Fotos, in deren Situation ich mich fühle. Also deswegen gucke ich auch gerne alte Fotoalben an. Und ich glaube, mit der Frage, über die wir gerade sprechen, geht das so ähnlich. Man hat Szenen, an die man irgendwas koppelt und mit denen projiziert man dann etwas, von dem man meint, dass es so sein müsste, wie es ist. Was eigentlich eine tolle Erfindung wäre. Ja. Weil genau daraus schaffen wir unser Weltbild.
Also wenn ich kurz darf, da nehme ich jetzt die andere Seite ein. Also ich mag das immer, in die Pantoffeln des anderen hineinzugehen, um eben auch die andere Sichtweise zu verstehen. Und da gibt es ja auch Studien dazu, oder das sind eigentlich bewiesen, soweit ich das weiß, habe ich schon öfters gelesen, dass man Experimente gemacht hat. Dass wenn man jetzt einem nur lange genug Fotos zeigt, wenn man bei dem Thema Foto bleibt, und immer wieder sich, also ihm sagt, nein, du warst da dabei, glaub mir, du warst dabei. Damals, vor 20 Jahren, da waren wir mit dem Onkel Schmidt oder was auch immer, was für ein Name ist ja Wurst, waren wir beim Ballonfliegen. Ja, und man zeigt ihm Fotos von Ballons und so, man sieht es nicht ein bisschen unscharf, weil es klein ist. Da warst du, guck da oben. Wenn man das nur oft genug wiederholt, wird es zu seiner Wahrheit. Und er glaubt felsenfest, dass das sein Leben war. Also das ist bestätigt deine Theorie. Aber ich muss jetzt auch was dagegen sagen, jetzt komme ich wieder in meine Schuhe zurück. Und zwar, ich erinnere mich an sehr, sehr viele Szenen und Bilder meines Lebens, wo ich überhaupt gar keine Fotos habe. Also das heißt, keine Ahnung, ich renne mit meinem Freund durch den Wald, weil wir vor einem Hund abgehauen sind. Und wir hatten beide Todesangst und ich schaue nach links und sehe ihn weinen. Diese Szene habe ich nie aufgenommen, es gibt keine Fotos davon. Sie ist aus den 80er Jahren und das ist eindeutig passiert. Und das ist mit Gefühle und Emotionen verbunden. Okay. Falls du noch was dazu sagen willst, gerne. Sonst würde ich jetzt weitergehen, weil so interessant es auch ist, läuft die Zeit, aber ich bin trotzdem offen für alles. Okay, dann machen wir weiter. Würdest du dich eher als einen selbstsicheren Menschen beschreiben? Wenn ja, welchen Rat könntest du Zuhörern, vor allem der Jugend da draußen, geben, um Self-Confidence, also Selbstsicherheit im Leben zu erlangen?
Gute Frage. Ich glaube, die wenigsten können so eine Frage ehrlich beantworten, ob man sich selber für selbstsicher hält oder nicht.
Mach's einfach.
Ja. Jein. Ein entschiedenes Jein.
Okay.
Jeder von uns spielt in seinem Leben unterschiedliche Rollen. Und die lernt man. Man ist zu Hause jemand anders als mit Freunden, jemand anders wie im Beruf, jemand anders wie in der Familie. Und im Laufe der Zeit lernt man diese Rollen so gut zu spielen, dass man sie gar nicht mehr als Rolle empfindet. Und je besser man diese Rollen lernt, desto sicherer wird man. Und das ist wirklich eine Frage des Alters. Ich erinnere mich an Tafelsituationen, die wir alle kennen, wo wir vorne stehen und genau wissen, ich muss drüber nachdenken, was ich jetzt da als Lösung hinschreibe, und währenddessen denke ich nur drüber nach, dass ich drüber nachdenke, und ich versage völlig. Das sind so Situationen, die einen wirklich prägen und die einem auch in der Rolle jetzt damals als Schüler verunsichern. Aber im Laufe der Zeit steht man halt dann doch immer wieder öfter an der Tafel und es funktioniert ganz gut. Und auch diese Momente kennt jeder, dass man in Momenten der, also ich glaube, von Haus aus sind die wenigsten Leute selbstsicher. Ich glaube, das ist eine erlernte Fähigkeit. Mhm. Und die gewinnt man mit der Erfahrung. Und die Erfahrung ist, dass man in den Momenten, wo man nicht selbstsicher ist, spüren muss, wie es sich anfühlt, die Sicherheit zu gewinnen, um diese Rolle wieder zu beherrschen. Auch ein bisschen Samurai-mäßig. Mhm. Ja.
Sehr gut.
So in der Innenschau ist das häufig so, dass du merkst, okay, du bist irgendwo unsicher, egal wo, und schaffst es aber, diesen Moment zu überwinden, zum Beispiel wie so ein Podcast jetzt. Ja. Ja. Und dass dann nichts passiert, erkennt man, dass man mit der Situation umgehen kann und damit sicher wird. Und ich glaube, jeder hat da so seine eigene Art, damit umzugehen, aber der Mechanismus wird immer der gleiche sein. Mhm. Also ich glaube, auch im Laufe jetzt unseres Podcasts zum Beispiel, werden wir immer sicherer, und so geht es mit allem. Und sollten wir nochmal einen Podcast machen, dann sitzt das von Anfang an. Mhm.
So ist es. Ja, einer hat einmal gesagt, du musst eine Sache einfach nur 10.000 Mal machen und dann beherrschst du sie. Das ist anscheinend eine Zahl, wo er zum Beispiel Gitarre spielen willst. Du liebst es, dann musst du 10.000 Mal diesen Riff spielen und dann kannst du ihn auswendig. Aber du hast gerade vorher wieder das Thema Samurai ins Spiel gebracht, oder diese Bezeichnung. Also das Wort Samurai heißt in Japanisch wörtlich übersetzt dienen. Die sogenannten Bushi, so nannten sich die Samurai in der Epoche, die sie hervorbrachte, also die Heian-Zeit. Die Samurai waren Krieger im vorindustriellen Japan und ihr Ende war etwa 1877 besiegelt. Frage an dich, Lupo. Findest du auch, dass manchmal eine Samurai-Haltung, ich rede nicht vom Harakiri, also in mancher Lebenslage guttun würde, also einem jeden von uns?
Beschreib mal.
Also zum Beispiel, du möchtest abnehmen, ja, so klassische Sachen, ja. Man nimmt sich das ja immer nach dem Neujahr vor, ich werde diese Dinge alle verändern oder sonst irgendetwas. Der Zeitpunkt finde ich ja völlig Wurst. Du kannst dir ja was Gott was vornehmen. Man könnte zum Beispiel für sich einfach mal sagen, jetzt einfach mal so, bin ich überhaupt zuverlässig? Also kann ich mich auf mich selbst verlassen? Weißt du was? Ich trinke ab jetzt freitags einen Monat lang, also 4 Freitage, wenn es so ein Monat ist, kein Wein, also gar kein Alkohol. Ich trinke nur Wasser. Und dann musst du das durchziehen, egal was kommt. Feiern kommen plötzlich. Du wirst sehen, du wirst plötzlich eingeladen von allen möglichen Leuten und alle wollen dir Wein anbieten. Und du musst dich an das Ding halten. Und da ist die Samurai-Haltung, wo du sagst, nein, ich ziehe das jetzt durch. Könnte das nicht für jeden mal gut sein, so Übungen zu machen?
Ich hatte mal einen Freund, der gesagt hat, seine Eltern sind wie Soldaten. Die kommen aus der Nachkriegszeit. Und die haben gelernt, sich Ziele zu setzen und die zu verfolgen. Egal unter welchen widrigen Bedingungen. Das hat mich damals schon beeindruckt, weil ich gedacht habe, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Wir haben häufig verlernt, also mich eingeschlossen, Dinge diszipliniert zu verfolgen. Weil es einfach keinen Spaß macht.
Ja.
Weil man ja manchmal, also meistens Dinge tut, die man diszipliniert verfolgen muss, auf die man keine Lust hat, wie zum Beispiel Wein trinken.
Genau.
Ja. Aber weshalb das sich in einer Kultur verankert hat und weshalb das ja auch irgendwie in unserem Bewusstsein festsitzt, ist, dass einen das auch stolz macht. Und ich glaube, das ist so ein Zirkelbezug. Wenn du dir sowas vornimmst und sagst, ich zieh's durch, ist mit jedem Tag, bei dem du das durchhältst, für dich ein Gewinn verbunden. Und das verbuchst du auch und das gibt dir wieder Anreiz, das weiter zu versuchen. Und irgendwann nimmst du diese Haltung ein, einfach Dinge zu Ende zu tun. Und Verbindlichkeit ist tatsächlich eine Tugend, die häufig etwas in Vergessenheit geraten ist, weil einfach unsere Welt unglaublich unverbindlich ist. Ich muss nur einmal an den Bahnsteig gehen und eine halbe Stunde warten, bis der Zug kommt und weiß schon wieder, was Unverbindlichkeit ist. Und auch das ist eine Randbedingung, die eigentlich einen selber dazu bringt, zu sagen, nee, es ist ätzend, in der Kälte zu stehen und auf den Zug zu warten. Ich mache das nicht. Ich versuche das zumindest nicht. Das geht nicht immer. Aber zumindest kann man versuchen, das für die Dinge, die einem wichtig sind und wo man weiß, wozu man es macht und dass es sich auch lohnt, weiter zu verfolgen. Ist, glaube ich, eine gute Sache.
Spannend, spannend, ja. Wusstest du, dass es auch weibliche Samurai gab? Sie nannte man Onabugeisha. Ich erzähle jetzt mal eine wirklich coole Geschichte, die hat mir sehr gefallen, als ich sie mal gelesen habe. Das war schon lange her. Du merkst, ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Samurai, ich mag die selber.
Wir kämpfen nachher mit Schwertern.
Ja, genau. Ja, das machen wir nachher. Abseits der Mikrofone. Da war also mal ein Mönch, dieser Mönch, der war einfach nur ein Mönch. Er war kein Kämpfer, kein gar nichts. Er hatte da überhaupt keine Kampfkünste oder sonst irgendwas, wie man sich das damals so vorstellte oder wie man sich das jetzt vorstellt, als ob alle Mönche das könnten. Er nicht. Und er war ein ganz lieber Kerle. Ja, und sein Meister hat ihm gesagt, du, geh bitte in das nächste Dorf und hol das und das Medikament, das ist ganz wichtig, weil irgendjemand in dem Kloster war erkrankt. Er hat es natürlich sofort getan und hat sich auf den Weg getan. Dann hat er Pech gehabt, weil er auf einer Brücke, also zwischen seinem Dorf und dem anderen, musste er über eine Brücke laufen, stand da ein Samurai. Und dieser Samurai hatte ein Gelübnis abgelegt. Und das lautete so: Jeder, der auf dieser Brücke vorbeikommt, muss mit mir kämpfen. Und zwar um Leben und Tod. Entweder sterbe ich oder er. Das hat er sich einfach jetzt mal so vorgenommen gehabt. Dann kam also dieser arme Mönch daher und wollte vorbei. Und dann sagte der Samurai, nein, zück dein Schwert. Ich habe ja gar kein Schwert. Der arme Kerle weiß ja gar nichts davon. Dann hat er ihm ein Schwert hingeworfen, hat gesagt, los, kämpf um dein Leben, sonst kommst du hier nicht vorbei. Ja, ein großes Dilemma. Der Mönch, der war wahnsinnig irritiert und dann sagte er sich, okay, ich muss diese Medizin zurückbringen zu meinem Meister, weil da ist jemand in Lebensgefahr. Dann hat er dem Samurai gesagt, du, hör mal zu, bitte, lass mich vorbei, ich hol die Medizin, ich bring sie in mein Kloster, weil da stirbt sonst jemand. Und ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist, ich komme dann wieder und dann kämpfe ich mit dir. Aber ich habe Angst, dass ich sterbe und dann ich die Medizin nicht gebracht habe. Das leuchtete diesem verrückten Samurai ein und dann willigte er ein und sagte, okay, dann geh vorbei. Er machte das, holte die Medizin, brachte sie ins Kloster und kam auch tatsächlich wieder. Aber bevor er kam, fragte er seinen Meister. Meister, ich muss sterben. Dann sagte er, was ist denn passiert? Dann erzählte er ihm die ganze Geschichte und er sagte, ich habe es ihm aber geschworen, ich muss hingehen und mit ihm kämpfen, aber ich habe ja null Ahnung und ich bin ein dünner Mensch, ich habe keine Kräfte, ich weiß gar nichts. Ich muss mich verabschieden von euch allen. Es war wirklich schön und es tut mir leid, dass ich nun sterben muss. Dann sagte der Meister von ihm, mach dir keine Sorgen. Geh hin, stell dich direkt vor ihm, nimm das Schwert, schau ihm in die Augen und dann halte das Schwert hoch und schließ deine Augen. Konzentriere dich dabei auf deinen Scheitel. Ja, auf nichts anderes als auf deinen Scheitel, auf deinem Kopf. Und bleib in dieser Konzentration völlig verharrt, so wie du das von uns hier in der Meditation lernst. Und tu einfach nichts. Warte auf deinen Tod. Der Mönch dachte sich, okay, alles klar, und ging los. Er war es gewohnt, alles zu tun, was der Meister ihm sagte. Also ging er hin, nahm sich das Schwert vom Boden und sagte, okay, ich bin bereit zu kämpfen, hob das Schwert nach oben, schloss die Augen und konzentrierte sich auf den Scheitel seines Kopfes. Und so stand er regungslos da, also man konnte keine Bewegung sehen. Der Samurai hob sein Schwert und fing an zu sagen, na komm schon und so weiter und wollte halt in den Kampf rein. Aber es kam keine Regung von diesem Mönch. Der Mönch war völlig in seine Konzentration aufgegangen. Ihm interessierte nichts mehr. Dann ging der Samurai einen Schritt nach dem anderen auf ihn zu. Und je näher er ihm kam, wurde ihm immer klarer, das ist doch nicht normal. Der Typ ist sowas von cool. Der bewegt sich überhaupt nicht. Der hat null Angst. Der weiß wahrscheinlich genau, was er tut. Also wenn ich noch ein bisschen näher komme, wird er mich wahrscheinlich im Handumdrehen töten. Heute ist der Tag gekommen, wo ich verliere und sterbe. Und dann warf er sich auf die Knie und sagte, darf ich dein Schüler sein? So, damit endet diese Geschichte. das war einfach nur, finde ich, eine interessante Geschichte. Ja, das war etwas so ähnlich, als du dich der Herausforderung am Kassenband stellst. Also deshalb kommt mir diese Geschichte, weil ich habe da irgendetwas gehört. Ich weiß aber wirklich, ganz im Ernst, ich tue es auch nicht so, ich habe nichts erfahren von Rocky. Er hat mir irgendwas gesagt, deshalb sollte ich dich sogar einladen. Ja, das war sogar der Hauptgrund. Da ist irgendein Vorfall gewesen, was mir ja vorher bei den Inhalten gesagt hat. Also ich sage jetzt mal Aldi, mein Gott, das ist ja jetzt keine, die brauchen bestimmt nicht von mir Werbung. Aber es war halt so. Und da ist dir was passiert und ich würde dich bitten, wenn es geht, wenn du uns darüber erzählen würdest.
Ganz edel war die Geschichte nicht, muss ich zugeben. Das ist wie folgt. Hatte stattgefunden. Ich war bei Aldi und jetzt haben wir ja Aldi schon mehrfach gesagt. Ja. Also ich war in einem großen Kaufhaus und habe meine Waren aufs Band gelegt und das war zu Corona-Zeiten. Und da hatte ich mir vorgenommen, alle, die Bedarf an Lebensmittel haben, mit Lebensmitteln zu versorgen. Also ich hatte zwei komplette Wagen voll mit Waren. Und ich habe angefangen, also ich habe gewartet, bis das Band komplett leer ist, und ich hatte dann angefangen, diese ganzen Waren aufs Band zu legen. Und mit zwei Wagen ist das Band mehr als gefüllt. Also ich hatte wirklich dann das komplette Band für mich alleine. Und dann kam ein großer Mann, relativ furchteinflößend, und der hatte keinen Wagen und hatte laute Waren in seinen Armen und wollte die natürlich loswerden. Und das Band war voll. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich tue meine Sachen zur Seite, damit du deine Sachen ablegen kannst. Und dann ging es aber nicht, weil das Band wirklich so voll war, dass nichts war. Und dann hat er einfach seine Sachen auf meine Sachen gelegt, draufgeschmissen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kaufe ich schon für die ganze Straße ein. Jetzt habe ich das hier alles an Waren, jetzt legst du deine Sachen oben drauf. Und dann habe ich höflich, wie ich bin, gesagt, ob es ihm vielleicht was ausmachen würde, jetzt seine Waren von meinen zu trennen, damit wir getrennt bezahlen können. Und dann meinte der Herr, nein, Originalzitat, Finger weg oder ich klatsch dir eine.
Wow.
Ja, da war ich überrascht im ersten Moment, also auch im zweiten Moment. Und als ich wieder die Kontrolle über meinen Geist gefunden hatte, habe ich gedacht, nee, so nicht. So, jedenfalls, der, muss man dazu sagen, der war deutlich größer, deutlich stärker und ich wusste, ich sterbe, wenn ich mich mit ihm anlege. Und es wäre klug gewesen, das auszuhalten, aber in dem Moment, also das ist auch so ein schönes Kontrollverlust-Thema, weil ich ja jemand bin, der relativ kontrolliert ist, hätte ich da sagen müssen, nein, sei klug, tu das nicht. Aber das ist der Unterschied zwischen dem, wie man gerne wäre und dem, wie man ist. In dem Moment habe ich gedacht, ich kann nicht, Krieg. Und ich habe dann die Waren genommen und habe sie einfach runtergeschoben. Und man muss sich das vorstellen, das war so ein Typ in so einem, das war nicht ein Muskelshirt, aber das war so ein Trägershirt, der war von oben bis unten tätowiert. Die Muskeln kamen nicht nur durch Vitamine und Erholung. Und ich habe gedacht, das ist jetzt ganz egal, das muss jetzt sein. Jedenfalls habe ich das so feinsäuberlich und die waren dann so geschichtet. Ich konnte dann den Arm nehmen und einfach so seine Waren runterschieben. Und dann ist da auch was runtergefallen von seinem Zeug. Und dachte, okay, jetzt wird's ganz spannend. Und dann ging es weiter. Also ihr müsst euch das vorstellen, bei Aldi ist er voll. Dahinter war die Schlange, da vorne war die Kassiererin, mein Band war voll, ich stand da, der Muskeltyp stand vor mir, ich schmeiß seine Waren vom Band. Und damit hatte er dann nicht gerechnet, wobei ich wollte das ja gar nicht. Und dann sind wir uns immer näher gekommen in einer kleinen Diskussion, wie das jetzt wohl weitergeht. Also da ging es dann von Morddrohungen über mich, meine Familie, der kompletten Verwandtschaft. bis auf was er mir antut, wenn ich nachher auf dem Parkplatz liege und er mit dem Auto fährt. Also es war wirklich wild. Wir haben dann eine Weile diskutiert und dann irgendwie war es dann so, dass ich natürlich zahlen musste. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das wirklich war. Ich habe dann meine Waren bezahlt und habe dann das ganze Zeug wieder eingeräumt. Dann hat er seine Waren bezahlt. Und dann bin ich zum Auto gegangen und er ist zu seinem Auto gegangen. Das Adrenalin ist wieder langsam gesunken. Und ich war noch so im Nachdenken über den Kontrollverlust, wie mir das passieren konnte. Jedenfalls auf dem Weg vom Wagen zurückbringen zu meinem Auto sind wir uns wieder begegnet. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, jetzt bist du klug. Jetzt lässt du dich nicht provozieren. Und natürlich habe ich mich wieder provozieren lassen. Ihr kennt es auch, wenn man dann so weit schon ist, dann ist es ganz schwierig, sich noch zurückzuhalten. Und wie gesagt, wir hatten es vorher vom Alter. Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr in dem Alter, wo man sowas wirklich macht. Aber es ging dann los mit Schubsen. Und beim ersten Schubser habe ich gedacht, verdammt, der bewegt sich nicht, gell? Und er hatte mich dann geschubst, ich habe mich bewegt und dann ging es wirklich so mit, so wie man das vom Fußball halt kennt. So, ich glaube, das ist so die Szene. Also. Der war nur leider einen Kopf größer als ich, deswegen sah es albern aus. Die Leute haben sich dann langsam so um uns versammelt und das war dann eigentlich ganz spannend, weil er hat mich nicht verhauen. Das fand ich gut. Das fand ich gut, er hat mich nicht verhauen. Wir sind dann, nachdem diese Diskussion zu Ende gegangen ist, getrennte Wege gegangen. Ich habe gelernt fürs Leben, dass das nicht immer funktioniert, was man sich so vornimmt. Aber ich hatte echt Bammel, dass der mir nochmal irgendwo begegnet. Und das, also die Pointe in der Story ist, ich habe mir dann gegen Hundeabwehr ein Gasspray gekauft und bin die nächsten 3 Monate nur mit Gasspray, mit Tränengas zum Aldi gegangen. Aber ich habe ihm nie, er ist mir nie wieder begegnet. Okay. Und mir hat dann irgendwann die Kassiererin, hat mich dann, also die da stand, hat mich dann irgendwann angesprochen. Ein anderes Mal, ja. Mhm. Dass ich doch der junge Herr wäre, der sich da fast an dem Band, und das hätte sie ja auch noch nie erlebt. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum haben Sie nichts gemacht? Warum haben Sie die Polizei nicht gerufen? Warum haben Sie den Chef nicht geholt? Warum haben Sie nichts gemacht, außer da zu sitzen? Und dann hat sie gesagt, in dem Moment wusste sie einfach nicht, was zu tun ist. Und das ist auch wieder so ein Zeichen, so wie wir auch alle ticken. Ja? Wenn es dann ernst wird, weil man diese Situation nicht kennt und nicht selbstsicher ist, weil man es nicht in der Vergangenheit durchexerziert hat, weiß man in dem Moment nicht, was man tut. Deswegen, um da jetzt einen Bogen zu kriegen, ist es schon auch gut, mal sich so in Situationen zu manövrieren, wo man nicht weiß, was das Richtige ist und wo man nicht weiß, wie man reagieren sollte. Und wenn man da lebendig rauskommt, dann hat man was fürs Leben gelernt.
Wow, also tolle Geschichte. Das hat sich gelohnt. Also ich habe das nur ansatzweise gehört gehabt und war schon neugierig wie verrückt. Aber das ist ja echt super. Respekt. Ich muss sagen, Respekt. Nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass man sich jetzt da mit Gewalt auseinandersetzen muss, aber Respekt, dass ein Mensch wie du, der eigentlich, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, einfach freundlich ist, gutherzig ist, einfach das Schöne im Leben sieht, dann aber dann sagt, okay, wenn es sein muss, mache ich mir die Hände schmutzig und gehe da rein, egal was passiert, weil wie du sagst, man kann dann vieles lernen, ist natürlich nicht für jeden empfehlenswert, weil das Ganze kann natürlich auch mal schief laufen. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also, du hast echt Mut gezeigt. Für mich ist der größte Mut, wenn man trotz Angst etwas tut, wovon man überzeugt ist. Ganz wichtig, überzeugt ist. Da das Richtige zu tun, ob es dann das Richtige war, das weiß man nicht, ja, aber das ist immer so eine Sache. Ja, also bei mir ist so, ich habe Angst vor Fliegen, ja, ohne Ende. Ich weiß, dass du dich, glaube ich...
Vor Fliegen?
Vor Fliegen, ja,
genau. Ah, vor Fliegen fliegen oder vor Fliegen ins Flugzeug steigen?
Nee, also nicht die Fliegen, die dann in so eine Maschine reinkommen und ich werde dann zum Fliegenmensch. Nein, nein, vom Fliegen. Ja, und ich bin jetzt schon so häufig geflogen. Ich war in Australien, ich war in Amerika, also nicht nur hier in Europa. Und das geht einfach nicht weg. Man hat mir immer gesagt, ja, das vergeht dann. Geht nicht, absolut nicht. Ich werde dann so einen kleinen Lamm. Und erst wenn ich aussteige, dann werde ich wieder zu mir selbst. Ja, das hat wahrscheinlich was mit Kontrollverlust zu tun und solchen Sachen. Aber ich tue es ja. Und da hat mir mal ein Amerikaner war das, der hat dann zu mir gesagt, ah, but that's cool, man. Ja, weil er sagt also praktisch, du tust etwas, wovor du Angst hast, dann bist du wirklich mutig. Und daher habe ich mir das so in Erinnerung gehalten. Und das finde ich so, genau jetzt wie bei deiner Geschichte, einfach gerade zu stehen, wie du auch zu der Kassiererin gesagt hast, man muss natürlich auch die Menschen verstehen, es ist wirklich schwierig. Man sagt ja immer, man muss ja sagen, du mit der roten Jacke, komm her und hilf, weil sonst kommt er ja nicht. Du musst da wie so einen kleinen Amtsschubser geben, das ist aber alles menschlich. Wie stehst du generell zu Mut, Angst und Superhelden? Jetzt habe ich dich überrascht.
Ja, auf die Frage bin ich vorbereitet.
Ah, gut.
Mut, Angst und Superhelden. Angst hat jeder vor unterschiedlichen Dingen. Mut hat wahrscheinlich auch jeder und Superhelden finden die meisten wahrscheinlich auch cool. Wie bringt man das jetzt zusammen? Ich glaube, die meisten von uns wären gerne wie Superhelden. Und so mutig, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Das ist sicher auch so ein Leitbild für unser Leben. Also zumindest für Leute so in unserer Situation. Wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, wie findest du Mut, Angst und Superhelden, dann wird die nicht unbedingt sagen, ja, das ist so, so will ich sein.
Genau, ja. Genau.
Aber so, die Superhelden verkörpern halt schon auch richtig gute Sachen.
Ja.
Und die sind ja zweifelsohne gut und die gelten für uns auch als gut. Und im Übrigen sind Superhelden jemand, der bewundert wird. Und wer will schon nicht bewundert werden, gell?
Ja.
Ja, aber dafür muss man halt sich als Superheld echt beweisen. Also da gibt es eine Menge Avengers-Folgen, wo nicht alle Superhelden von Anfang Superhelden sind. Also in jedem von uns steckt definitiv ein Superheld. Der muss ihn nur finden, durch Mut und Angst.
Sehr schön gesagt. Ich bin eigentlich im Nachtleben die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Lupo, stell dir vor, du wachst morgens plötzlich auf und befindest dich auf einem Floß mitten im Ozean. Du siehst eine Insel in Schwimmreichweite, also du könntest sie erreichen. Das Floß treibt dich an das Festland und nach stellst du fest, dass alles anders ist, als du bisher kennst. Die Inselbewohner sind jeden Tag glücklich. Alle, niemand ist neidisch oder nachtragend. Keiner verlangt etwas und doch arbeiten alle Hand in Hand auf Augenhöhe und kümmern sich gegenseitig um ihr Wohl. Kurz, zu schön, um wahr zu sein. Paradiesische Zustände also. Eines Tages kommt ein weiser alter Mann zu dir und fragt dich, willst du zurück zu deiner Familie? Was würdest du antworten?
Ja, auf jeden Fall will ich zurück zu meiner Familie, weil das in der Natur der Sache liegt, dass ich zu meiner Familie zurück möchte. Ich glaube auch, es ist eine Illusion, sich zu wünschen, dass alles so ist wie in diesem Dorf, wo alle glücklich sind. Ich glaube, dafür sind wir gar nicht gemacht. Das ist so ähnlich wie die Vorstellung, ich gewinne im Lotto. Und ich stelle mir vor, wie toll das ist, dass ich im Lotto gewinne. Und wahrscheinlich sollten wir mal das Glück haben, im Lotto zu gewinnen, stellen wir fest, dass der Bentley, den wir uns kaufen, zum Kundendienst muss, dass es irre anstrengend ist, das Geld an die richtigen Stellen zu bringen, dass es total nervig ist, aufzupassen, dass dir keiner irgendwas wegnimmt. Ich glaube, das sind Vorstellungen, die wir haben, wie die Welt sein müsste, weil wir sie uns wünschen. Aber ich glaube, wenn das eintreten würde, dann wären wir total unglücklich. Da gibt es so eine Theorie, weshalb Leute im Gefängnis ja auch glücklich sind. Dass die äußeren Bedingungen gar nicht wirklich was mit dem eigenen Gemütszustand zu tun haben, sondern dass wir als Menschen beides immer miteinander verbinden, gute und schlechte Gefühle, und dass die total entkoppelt sind von dem, was außenrum ist. Also das beste Beispiel ist der Renteneintritt. Die meisten von uns freuen sich auf eine Zeit, wenn sie endlich allen Interessen nachgehen können und das tun können, was sie 50 Jahre lang nicht tun konnten. Und wenn man mal fragt, wie sich so Rente anfühlt, dann sagen die meisten Leute, ich habe ein Problem, Struktur zu halten, mich zu unterhalten, Dinge zu tun, nur Dinge zu tun, die ich möchte. Es stimmt nicht. Also das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, dass man braucht so eine Vorstellung für schwierige Zeiten. Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass diese Vorstellung nur eine Illusion ist und dass das, was wir jeden Tag machen, das wahre Leben ist. Und irgendjemand hat mal gesagt, das Leben kann nicht so sein, dass man einfach durchgeht, sondern das Leben muss einen herausfordern, sonst hat man nicht gelebt. Ist jetzt leicht für jemanden zu sagen, dem es eigentlich gut geht. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, wenn es einem schlecht geht, sich an sowas zu halten. Aber vielleicht gibt es dann einem wirklich trotzdem auch Trost zu wissen, dass unsere Fähigkeit als Menschen auch sowas, schwierige Situationen zu meistern, das ist, was uns letztendlich auch ausmacht. Ich glaube, das ist sowas, das man auch wirklich mitnehmen kann.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man einiges mitnehmen von dem, was du da gesagt hast. Finde ich toll.
Ah, das ist doch die Ankündigung der berühmten Geistertaschenlampe. Davon habe ich gehört. Bin gespannt, was sie zur heutigen Folge zu sagen hat.
Es gibt viele Geheimnisse. Menschen unterliegen dem Nebel des Vergessens, wenn sie inkarniert sind. Das ist gut, denn so ist jeder Erfolg der eigene und jede sittliche Verfehlung selbst zu verantworten. Teile jedoch alles, was du erreichst, denn nichts gehört dir. Alles, was du als deins erachtest, ist nichts als Illusion. Gehe jeden Weg mit vollem Herzen. Das ist das größte Geheimnis.
Wow.
Ja, Sittlichkeit ist für mich, nutze den gesunden Menschenverstand. Was du nicht willst, dass man dir antut, das tu einfach auch niemanden anderen an. Also das sagte ja mal ein gewisser Jesus Christ Superstar. Und zusätzlich vielleicht noch, gebe anderen, was du gerne erhalten würdest.
Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, dann die letzte Frage, mein Lieber. Die muss sein. Glaubst du an Gott? Ich weiß, dass du vorher schon was dazu gesagt hast, aber vielleicht hast du ja heute die Meinung geändert.
Ich glaube an was Übergeordnetes. Das ist sicher da, um die Frage des Warums zu beantworten.
Super, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Okay, und nun ist es damit auch schon wieder soweit. Es ist Zeit leider für den Abschied. Lieber Lupo, es war mir eine Ehre, dich hier in unserem Podcast der Geistertaschenlampe begrüßen zu dürfen im Studio. Ich wünsche dir in deiner geheimnisvollen Arbeit für die Regierung noch viel Erfolg und allen Zuhörern lege ich ans Herz, diese Folge weiter zu empfehlen. Ciao.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mein Vergnügen.
Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese, das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer. Also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Achtung, paradoxe Spannung. In der nächsten Folge wird es ultra paradox. Es geht um nichts weniger als um die pure Glückseligkeit. Das wird deutlich mit der wahren Geschichte des Delfins, der mal anders als in anderen üblichen Geschichten nicht den Menschen, sondern der Mensch ihn rettet. Oder in dem Naturschauspiel, den die Welt noch nicht gesehen hat, wie der 3000 Meter in die Tiefe stürzende Wasserfall. Also verpasse nicht die Folge mit dem Titel Paradoxe Glückseligkeit. Und vielleicht hörst du hier zum ersten Mal etwas zum Thema Serendipität. Wir hören uns bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.